Kleiner Hinweis zu Beginn: Diese Podcast-Folge hat die englische Nationalmannschaft zum Inhalt. Wie kommt es zu dieser Folge? Ich habe einen phänomenalen LinkedIn-Beitrag des wunderbaren Nick Cox gelesen und gedacht, das darf ich euch oder dir nicht vorenthalten. Das LinkedIn-Profil von Nick habe ich in die Shownotes gepackt, genauso wie den ursprünglichen Beitrag von ihm. Mein Ziel mit dieser Folge ist es, euch die Gedanken von Nick zu diesem Thema näher zu bringen und gleichzeitig ein bisschen mehr Kontext zu geben. Kurz noch zu Nick. Nick war 10 Jahre lang in führender Position, unter anderem beim Manchester United in der Akademie tätig und ist nun technischer Direktor bei Everton. Viel Spaß mit dieser Folge Spieltrieb.
Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advanced Football.
85% der englischen WM-Auswahl waren schon mit 8 Jahren in einem NLZ bzw. in einer Academy registriert bzw. wurden da mit hineingenommen. Diese Zahl klingt jetzt erstmal eindeutig. Früh erkannt, früh rein ins Talentfördersystem. Zack, und schon ist man Nationalspieler. Tolle Geschichte, nur so ganz wahr ist er leider nicht und so einfach ist es dann auch nicht. Denn im Kinder- und Jugendfußball sind die einfachen Geschichten ganz, ganz oft die gefährlichsten, ja, weil sie Druck machen bei den Kids, bei den Eltern, beim Umfeld der Kinder oder der Spieler und vor allem auch bei uns Trainern. Ja, also deshalb wollen wir uns das heute mal ein bisschen genauer anschauen, nicht um NLZs oder Akademien oder das Talentfördersystem in irgendeiner Form schlecht zu reden, darum geht es ausdrücklich nicht, sondern NLZs können durchaus fantastische Lernumfelder sein für Kinder, für Trainer, aber auch in ihrer Entwicklung. Ja, gute Coaches, homogene und starke Trainingsqualität, Freundschaften, Disziplin, irgendwelche aufregenden Reisen und Turniere, persönliche Entwicklung, die Liebe zum Fußball jeden Tag auszuarbeiten bzw. auszuleben. Und für viele junge Spieler ist das einfach eine riesige Chance. Auch dann, wenn es dann später vielleicht keinen Profivertrag gibt oder sie den nicht unterschreiben. Aber diese 85%-Zahl beweist nicht, dass frühe NLZ-Zugehörigkeit automatisch zu einer Karriere in der Nationalmannschaft führt. Darum soll es heute gehen. Denn sie sagt erstmal nur, viele Spieler des englischen Kaders waren sehr früh im System. Mehr nicht. Der entscheidende Punkt ist, was passiert denn eigentlich danach? Also, wenn sie eingetreten sind in dieses Talentfördersystem. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Und ich habe versucht, es so in 10 Teile runterzubrechen und möchte die dir heute Stück für Stück durchgeben oder beziehungsweise durchgehen. Der erste Abschnitt ist, der perfekte Weg ist die Ausnahme, in Klammern, Dennis Undaff lässt grüßen. Es gibt ihn natürlich, diesen fast perfekten Weg, ja, ein Spieler kommt, so wie gerade beschrieben, mit 8 in der Academy oder in NLZ und bleibt dann im gleichen Club, durchläuft das komplette Programm dieses Clubs, die komplette Jugendabteilung, debütiert dann in dem Fall in der Premier League, macht dort viele Spiele, wird Nationalspieler und das ist dann vermeintlich die ideale Biografie, also wie bei einem Marcus Rashford, bei einem Kobe Maino, Reece James, Bukayo Saka, ja, also 4 Spieler aus diesem 26-Mann-Kader haben genau diesen Weg genommen. Mit 8 rein ins NLZ, im gleichen Club entwickelt, Premier League Debüt dort, danach mindestens 50 Premier League Spiele in diesem Club und das sind aber einfach nur 4 von 26 Stück. Das ist nicht schlecht, aber es ist vor allem eben nicht die Regel. Und die restlichen Biografien sind dann meistens deutlich, deutlich wilder. Später Einstieg, Clubwechsel, Dropout oder deselektiert, ausgeliehen, dann Football League gespielt, also in dem Fall zweite Liga, vielleicht sogar Non-League gespielt oder im Ausland, keine Jugendländerspiele, dann vielleicht das Seniorendebüt mit 17 oder mit 25, England-Debüt dann mit 17 oder mit 32, kommen wir nachher auch dazu. Das ist ganz und gar nicht geradlinig. Aber das ist dann eben auch ganz, ganz oft die Realität in der Talententwicklung. Unstrukturiert, unplanbar, manchmal ein bisschen unfair und hart. Und genau deshalb ist es so extrem spannend. Der zweite Teil, die Karrieren erzählen eine andere Geschichte. 15% dieses Kaders waren mit 8 noch gar nicht in einer Academy oder in einem NLZ registriert. Jed Spence und Ivan Toney kamen erst deutlich später in leistungssportähnliche Strukturen. Ja, also mindestens 5 Spieler wurden von der Academy oder von dem NLZ, in dem sie zuerst waren, wieder entlassen bzw. deselektiert. Einer davon hat später übrigens den Golden Boot gewonnen oder den goldenen Schuh. Selig wisst ihr, wen ich meine, nämlich Harry Kane. 2 von denen wurden Premier League-Sieger, Declan Rice und Ebrechi Eze. Sorry für die unterschiedlichen Aussprachen der Namen. Ich bin nicht ganz so firm mit allen Spielern. Einer unterschrieb später bei Barcelona zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, gar nicht so lange her, nämlich Anthony Gordon. Und Eze wurde zum Beispiel auf seinem Weg sogar von 4 Profivereinen aussortiert. 4-mal. Das muss man sich mal überlegen. Im Kinderfußball wird dann so eine Aussortierung, oder vor allem im Breitensport, Fußball besser gesagt, wird so eine Aussortierung dann ganz, ganz schnell als irgendwie so ein endgültiges Urteil verstanden und es reicht nicht, es wird nichts, andere sind irgendwie weiter. Aber oft ist es halt einfach nur eine Momentaufnahme. Von einem Club zu einem Zeitpunkt, ein Trainerteam oder ein Kaderplaner oder ein Bereichsleiter, ein Vergleich, der irgendwie nicht gepasst hat, ein Entwicklungsstand, eben ein Snapshot mehr oder weniger und mehr nicht. Und genau da brauchen wir einfach als Akteure im Talentfördersystem deutlich mehr Demut. Ja, wir sehen bei jungen Spielern nie diesen ganzen potenziellen Leistungsverlauf. Wir sehen immer nur einzelne Ausschnitte. Und das ja auch immer nur in Retrospektive. Der dritte Teil, Entwicklung, passiert nicht nur in der Premier League. Noch ein Punkt, den Nick in seinem Beitrag macht, ist extrem wichtig, denn 12 Spieler aus dem Kader wurden bei den Football League Clubs, also in der zweiten Liga, entwickelt und machten dort ihr Profidebüt, bevor sie dann später Premier League Luft schnuppern durften und dort gelandet sind. Weitere 10 Spieler machten ihr erstes Seniorenspiel oder Herrenspiel während einer Leihe bei einem Football League Club. 7 Spieler brauchten mehr als eine Leihe. Dean Henderson hatte sogar 6 Leihen, bevor er da durchgebrochen ist. Und auch der vorhin schon angesprochene Harry Kane wurde 4-mal verliehen. 4 Spieler haben sogar Non-League Football gespielt, also nicht Profifußball. Das zeigt, Entwicklung passiert nicht immer nur im Scheinwerferlicht à la Florian Wirtz oder dann auch Jamal Musiala. Sie passiert vor allem auch da, wo es gar nicht so klamourös ist. Ja, also bei den in Anführungszeichen erwachsenen Männern irgendwie in der dritten Liga, in der Regionalliga, vielleicht sogar in der Oberliga, auf schlechten Plätzen mit einem existenziellen Druck der Vereine im Hintergrund und auch im Hinterkopf der Spieler, mit extremer Körperlichkeit, mit Punkten, die einfach jedes Wochenende eingefahren werden müssen, weil Vereinsexistenzen da dran hängen, mit langen Busfahrten anstatt irgendwelchen Privatflügen oder gecharterten Flugzeugen, mit Gegnern, denen das Talent erstmal komplett egal ist, das scheinbar vor ihnen steht und dann ein Stück weit auch deutlich jünger ist meistens. Und für uns als Trainer ist es eine extrem wichtige Erkenntnis, denn wir dürfen junge Spieler nicht nur diese vermeintlich perfekten Lern- und Entwicklungsumgebungen bauen. Ja, also sie brauchen auch diese Reibung und was ich damit nicht meine, ist so eine stumpfe Härte und sowas einfach Dummes in Anführungszeichen, sondern chaotische Verhältnisse des Chaoses wegen machen da auch keinen Sinn und auch nicht dieses klassische, früher war alles irgendwie besser, aber einfach echte Aufgaben, also Widerstände oder besser gesagt Aufgaben, die sie dazu bringen, Widerstände zu überwinden und dann eben ganz, ganz echte Konsequenzen nachzuziehen, an denen sie dann sich selber irgendwie so ein bisschen weiterentwickeln können und den nächsten Schritt gehen können und vielleicht mal dran scheitern, aber dann nochmal einen Anlauf nehmen können und dann trotz dieser echten Konsequenz, die das nach sich zieht, trotzdem diesen Widerstand zu überwinden. Denn sonst trainieren und entwickeln wir Spieler, die zwar gut aussehen, die kicken können, wo alles super smooth läuft, aber das ist dann halt meistens nicht die Realität, die irgendwie auch im Profifußball, auch in der ersten Liga tatsächlich der Fall ist, weil das eben nicht smooth läuft, weil du immer mal verletzt bist, weil du mal einen Trainer hast, der nicht auf dich zählt, weil du mal bei einem Verein bist, der jetzt plötzlich Abstiegskampf hat, anstatt dass er irgendwo anders, weiß ich nicht, international spielt. Also das muss man immer wieder im Hinterkopf behalten. Der vierte Teil ist, was die 85% wirklich sagen. Denn jetzt zur Kernfrage: Was sagt diese Zahl denn eigentlich wirklich? 85% waren mit 8 in einer Akademie bzw. in einem NLZ registriert. Die erste Schlussfolgerung daraus ist relativ simpel. 8 ist das früheste Alter, in dem Clubs Spieler offiziell bei sich aufnehmen dürfen. Die zweite Schlussfolgerung ist, Clubs versuchen, gute Spieler so früh wie möglich zu sichern. That's it, das war's. Alles darüber hinaus wird ganz, ganz schnell so ein bisschen pseudowissenschaftlich, denn wer sagt, dass diese Spieler Nationalspieler geworden seien, weil sie mit 8 in der Akademie waren, macht aus Korrelation eine Kausalität. Und das ist ein Denkfehler. Denn Korrelation ist nicht Kausalität. Sonst könnten wir ja genauso hingehen und sagen, alle Spieler waren auf einer Grundschule in der englischen Nationalmannschaft, also war die Grundschule der Grund für ihre Karriere. Oder 15% von den Spielern haben Non-League-Football gespielt, also müssen wir jetzt alle Top-Talente erstmal in die Non-League schicken. Klingt offensichtlich falsch, ist aber genau die gleiche Logik und die Zahl mag zwar interessant sein, aber sie ist eben kein Beweis. Der 5. Teil ist der große Denkfehler, nämlich dieses Survivorship-Bias. Ja, wir schauen auf 26 Spieler, die es geschafft haben und dann schauen wir zurück und suchen irgendwie Muster bei denen und viele von denen waren früh in der Akademie, also denken wir, gut, es muss der Grund gewesen sein. Früh in der Akademie gewesen, steigt die Wahrscheinlichkeit, Nationalspieler zu sein. Aber wir blenden eben die Tausende, Zehntausende Spieler aus, die auch mit 8 in der Akademie oder im NLZ waren und heute eben nicht in der Nationalmannschaft stehen. Ja, viele spielen vielleicht gar nicht mehr. Viele wurden aussortiert. Viele hatten extreme Verletzungen. Viele haben irgendwie vielleicht auch andere Interessen entwickelt im Laufe der Pubertät. Viele waren vielleicht früher schon oder relativ früh schon irgendwelche Shouting-Talents und später dann nicht mehr. Viele waren später dran und wurden nie richtig gesehen. Und in der Retrospektive sieht die Entwicklung dann immer sehr, sehr logisch aus. Vorwärts betrachtet ist er aber eben umso schwerer zu lesen. Genau das ist der Punkt, wieso Talentidentifikation so hart ist. Das ist mit 16 extrem schwer, mit 12 noch schwerer, mit 8 brutal schwer und mit 6, 5 oder 4 ist es nichts anderes als irgendwie so eine Kaffeesatzleserei am Ende des Tages. Der 6. Punkt ist, Akademie gut, frühe Selektion riskant. Denn wir müssen unterscheiden. Frühe Förderung kann sehr, sehr gut sein für bestimmte Spieler. Frühe sportartspezifische Erfahrung können extrem wichtig sein. Eine frühe Spezialisierung kann problematisch werden und frühe Aussortierung ist dann eigentlich so ein bisschen das eigentliche Risiko. Denn wenn Kids früh gute Coaches bekommen, viele Ballkontakte haben, Freude entwickeln und in einem alters- und entwicklungsgerechten Umfeld lernen, dann ist das super. Das ist super wertvoll. Aber Clubs starten nicht nur deshalb so früh, weil es immer das Beste für die Entwicklung ihrer vermeintlichen Spieler oder Talente ist. Sie starten auch früh, weil sie sich halt das Talent sichern wollen. Ja, wenn du mal nach England guckst und dann eben nach London, da gibt's so viele Akademien, so viele Premier League, Zweitliga-Clubs, das ist der Wahnsinn auf so einem engen Raum. Natürlich hast du da auch eine höhere Bevölkerungsdichte, ist auch klar. Und aus Clubsicht ist es irgendwie logisch, aus Kindersicht ist es aber manchmal auch eben nicht ideal. Und noch was, wenn Clubs sehr früh sehr viele Kinder akquirieren, produzieren sie automatisch auch mehr frühe Deselektion. Und das ist ein sehr, sehr großes Problem. Denn theoretisch kann eine Deselektion gut begleitet werden. Dann kann sie sogar wertvoll sein, weil du dann immer wieder vielleicht reinkommst, siehe Harry Kane. Aber schlecht begleitet kann sie ein Kind oder ein Spieler für immer vom Fußball irgendwie vertreiben oder wegbringen. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, dass ein Kind, dass ein Spieler rausdroppt aus dem Fußballökosystem, weil es deselektiert wurde. Und das dürfen wir eben nicht in der Talententwicklung irgendwie als Kollateralschaden durchgehen lassen, sondern müssten da eigentlich ein bisschen sensibler sein. Was heißt das jetzt für die Kids? 7. Teil. Für junge Spieler ist diese Botschaft dann klar, dein Weg muss nicht perfekt aussehen. Wenn du früh in der Akademie oder im NLZ bist, nutze es, lern, bleib dran. Aber vor allem ganz, ganz wichtig, glaub nicht, dass du es jetzt schon geschafft hast, nur weil du jetzt in der U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16 etc. bist, sondern wenn du nicht früh in der Akademie warst, dann warst es nicht ansatzweise. Denn der Weg an die Spitze ist brutal schwer und da muss man auch nichts schön reden, aber es gibt halt eben nicht nur diesen einen Weg. Ja, diese englische Auswahl, die besteht halt aus 26 normalen Kids, die irgendwann mal angefangen haben, Fußball zu spielen und den Fußball immer noch lieben und damals auch schon geliebt haben. Und davon ist eben keiner irgendwie so ein Project Mbappé, also ich weiß nicht, ob ihr dieses Meme kennt von den Babys, die irgendwie zu großen Schuhe hingelegt bekommen, die können doch gar nicht krabbeln und dann liegt ein Ball nebendran und dann geht da drüber dieser Claim Project Mbappé. Das sind alles Fußballer, Menschen, Kinder, auch ein Harry Kane, auch ein Declan Rice, auch ein Marcus Rashford, die irgendwie ihre eigenen Wurzeln hatten, ihre eigene Biografie hatten und in der Regel, nicht in der Ausnahme, in der Regel startet es irgendwo an der Basis. Was heißt das für die Eltern, also nicht nur für die Kids, sondern für die Eltern, das ist Abschnitt 8. Für Eltern ist der wichtigste Satz, lasst euch nicht von diesen Ausnahmebiografien verrückt machen. Ja, nicht jedes Kind ist ein Kenan Yildiz, ein Flo Wirtz oder auch ein Tom Bischoff. Das System verkauft dann immer sehr, sehr gerne so dieses, in Anführungszeichen, Fast-Track-Geschichte oder diese Heldenstory. Früh erkannt, früh gefördert, immer weiter nach oben, keine Rückschläge gehabt. Und die Geschichten gibt's, wie gerade gezeigt, bei diesen drei Beispielen. Aber sie ist einfach sehr, sehr selten. Denn für jeden Yildiz, Wirtz, Bischoff gibt's eben auch andere Spieler. Und jetzt an dem Beispiel England zu bleiben, dieser Dan Byrne, der mitspielt, der wurde mit 11 von Newcastle deselektiert und spielt dann in Clubs, die ich nicht mal ganz aussprechen kann. Blyth Spartans, Darlington, Fulham, dann nochmal geliehen, dann Championship, dann Wigan, Brighton. Sein Premier League-Debüt macht er bei Brighton mit 27, sein England-Debüt mit 32 und es ist ganz und gar nicht geradlinig und irgendwie klar vorgegeben. Das müssen Eltern sich klar sein, die können die Karriere ihrer Kinder nicht beschleunigen, indem sie irgendwie Druck machen. Ja, sie können sie eher wahrscheinlich kaputt beschleunigen, was aber dagegen hilft, auch bei so Karriereverläufen, wie ich das jetzt gerade von Dan Byrne beschrieben habe, ist Liebe, Geduld, Unterstützung, Einordnung geben, Ruhe vermitteln und vor allem, ganz wichtig, nicht vergessen, wessen Biografie das ist. Nicht die Biografie der Eltern, sondern die Biografie des Talents. Denn ohne echte Liebe zum Fußball selbst und eigenem inneren Antrieb wird dieser Weg bis ganz, 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 ganz nach oben fast unmöglich. Ja, man kann das nicht irgendwie reinreden oder reindrücken. Man kann es am Ende des Tages als Elternteil nur begleiten. Der 9. Punkt ist, was das für uns als Trainer bedeutet. Und für uns als Trainer ist die Konsequenz aus diesen Ausführungen ziemlich vielschichtig. Denn Talent kommt am Ende des Tages in allen Formen. Nicht jedes Talent ist ein Shouting-Talent. Nicht jedes Talent ist früh körperlich überlegen und akzeleriert. Nicht jedes Talent dominiert mit 9 irgendwie das Training und den Wettkampf. Manche sind vielleicht ein Whispering-Talent. Steady Eddies, beschreibt Nick das, ist irgendwie so ein schöner Ausdruck, wie er es in seinem LinkedIn-Beitrag nennt, also Spieler, die lange unscheinbar wirken und später durchkommen, weil sie beobachten, lernen, kämpfen, verstehen und auch mit dem Widerstand eben lernen umzugehen. Also, genau hinschauen, nicht nur auf aktuelles Leistungsvermögen, auch auf das Thema Lernfähigkeit, auf Spielverständnis, auf Motivation, auch in kleinen täglichen Sachen, auf Robustheit, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Ganz wichtig auch auf den Umgang mit Fehlern, auf vielleicht auch Entwicklungstempo, das an den Tag gelegt wird. Und wir müssen, Joe Baker lässt grüßen, vorsichtig sein mit sehr, sehr frühen Etiketten. Top-Talent oder reicht nicht, kann beides extrem gefährlich sein. Gute Talentförderer behaupten nicht, alles zu wissen. Ja, sie bauen eher so ein Ökosystem, ist vielleicht ein bisschen groß, aber sie bauen Systeme, die mit Sicherheit umgehen können. Ja, NZ, die Kinder nicht zu früh festnageln. Programme, in denen Erfolg, Freude und kleine Widerstände einfach zusammengehören. Denn, das hatten wir schon angesprochen, der Weg nach oben braucht extrem viel Charakter. Und Charakter entsteht nicht nur in so einem einfachen, perfekten Momenten und Bedingungen ab dem 9. oder 8. Lebensjahr, sondern da muss einfach sehr, sehr viel unterwegs passieren. Als 10. und als 6., was heißt das eigentlich fürs System? Der Beitrag von Nick macht am Ende einen sehr, sehr wichtigen, ein Stück weit auch größeren Blick auf. Denn es geht eben nicht nur um einzelne Academies oder NLZ. Es geht am Ende des Tages ums ganze Ökosystem. Mehr als 50 englische Clubs haben zur Entwicklung dieses WM-Kaders beigetragen. Natürlich sind die großen Namen dabei. Man U, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Man City. Aber es ist halt auch Northampton Town, Blyth Spartans, Weston-super-Mare, Stockport, Charlton, Exeter, Southampton, gut, ist ein bisschen größer, Leighton Orient und Darlington mit dabei. Und dann reden wir noch nicht über diese Grassroot-Clubs, über die Schulen, über die Landesverbände, über vielleicht private Akademien, die Eltern, ehrenamtliche Trainer und auch vielleicht nicht ganz ehrenamtliche Trainer, die Woche für Woche auf dem Platz stehen. Denn das ist so das eigentliche Highlight, nicht 85% waren mit 8 in der Academy, sondern so viele verschiedene Menschen und Orte haben an diesen Biografien, an diesem WM-Kader mitgebaut. Also Talententwicklung ist kein einzelner Ort, keine einzelne Akademie, kein einzelner Trainer. Talententwicklung ist und bleibt immer ein Ökosystem. Und ein gutes Ökosystem, das möchte ich nochmal betonen, lässt Spieler nicht einfach fallen, nur weil ein Club, ein Trainer, ein Sportdirektor jetzt gerade gesagt hat, nee, der ist nicht gut genug mit 9, mit 10, sondern es schafft es immer wieder zurückzuholen ins Ökosystem. Zum Abschluss, die 85%-Zahl ist nicht wertlos. Sie zeigt, dass Clubs früh rekrutieren. Sie zeigt, dass Academies für viele Topspieler ein wichtiger Teil der Geschichte sind. Aber sie zeigt eben nicht, dass früh Academy-Registrierung der Grund für spätere Nationalmannschaftskarrieren sind oder ist. Das ist der große Unterschied. Die passende Botschaft lautet eher, frühe Förderung kann helfen, gute Coaches können helfen, starke Umfelder können helfen, aber Entwicklung bleibt ganz und gar niemals linear. Sie ist immer individuell, ist irgendwie immer ein bisschen messy, es ist immer ein bisschen unfair vielleicht auch, es gibt oft viele Rückschläge und genau deshalb brauchen wir Kids, Eltern, Trainer und Vereine im gesamten Ökosystem, die weniger Panik machen, die mehr Klarheit haben und die wissen, okay, Entwicklung ist einfach nicht geradlinig. Also wir brauchen weniger Kaffeesatzleserei, mehr Beobachtung, weniger Schubladen, mehr Entwicklung, weniger Shouting Talents und diversere Biografien und Wege in die Nationalmannschaft, nicht nur in die englische.